Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Breitband. Ich bin Jenny Gensmer. Wir nehmen uns jede Woche Zeit, aktuelle Tech- und Digitalisierungsthemen genauer zu beleuchten und zu hinterfragen. Was ist Hype? Wo sollten wir ein bisschen genauer drauf schauen? Und warum ist es eigentlich für mich wichtig? Heute bei mir im Studio sind Carina Schröder und Jochen Dreyer aus dem Breitband-Team. Hallo, ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Wir schauen auf die IT-Panne von CrowdStrike und Microsoft, die in großen Teilen der Welt tausende Computer und kritische Infrastruktur lahmgelegt hat. Am Ende der Sendung holen wir uns einen IT-Spezialisten und Anwalt in die Runde, der uns sagen wird, ob wir mit sowas noch häufiger rechnen müssen. Carina, du hast ein Thema mitgebracht, das dich hat aufhorchen lassen diese Woche. Du hast da was gelesen. Was denn?
Genau, also weniger Thema als Schlagzeile. Computertastaturen sind imperialistisch.
Und diese Schlagzeile werden wir aufklären nachher. Jochen, du hast dich diese Woche mit den Olympischen Spielen beschäftigt. Wir zeichnen diese Folge am Freitagmittag auf, also noch vor dem Beginn der großen Eröffnungsfeier in Paris. Aber es gibt trotzdem schon jetzt einen Grund dafür, dass wir hier bei Breitband darüber berichten. Welchen denn?
Ja, Olympia ist dieses Jahr einfach ein ziemlich gutes Beispiel, wie KI flächendeckend eingesetzt wird. Dabei auf einigen Ebenen durchaus sinnvoll und auf anderen auf jeden Fall mehr als fragwürdig.
Ja, und für viele Sportbegeisterte sind die Olympischen Spiele ein absolutes Highlight. Aber das heißt natürlich auch, die Sicherheitslage in Frankreich, die ist angespannt. Etwa 35.000 PolizistInnen und Gendarmerie-Mitglieder sind im Einsatz. Rund 18.000 SoldatInnen werden bei den Spielen im Schnitt jeden Tag im Einsatz sein. Ja, und die Brandanschläge auf das Bahnnetz des TGV gestern, der hat diese Bedrohungslage noch einmal unterstrichen. Der Stand jetzt. Während der Aufnahme des Podcasts ist, dass die Untersuchungen laufen und dass man mit einem Sabotageakt rechnet. Aber sprechen wollen wir über eine Technologie, die ein wichtiger Teil dieses Sicherheitskonzeptes ist in Paris, und zwar künstliche Intelligenz. Jochen, du hast dich damit beschäftigt. Wie wird denn Paris abgesichert und welche Rolle wird KI bei der Sicherheit spielen?
Ja, Frankreich hatte im Mai 2023 im Gesetz zur Sicherung der Spiele den Einsatz von KI-gesteuerter Kameraüberwachung zugelassen. Und das ist erstmal ein Novum in Europa. Und jetzt liefern halt hunderte Kameras dauerhaft Bilder, Millionen von Stunden. Und eine Software sucht automatisiert und in Echtzeit bestimmte Muster in der Menschenmenge und gleicht das mit einer Liste an Verhaltensweisen ab. Das kann beispielsweise sein, so ein langes Verweilen an einem Ort, eine plötzliche Ansammlung von Menschen, schnelle Bewegung gegen die geplante Richtung, also vielleicht nicht zum Stadion, sondern weg, liegengelassene Koffer, Waffen oder auch versteckte Waffen oder halt Feuer. Und wenn das System dann was Auffälliges findet, dann bekommt die Polizei eine Meldung und diese entscheidet dann über einen Einsatz, über eine Kontrolle oder andere Maßnahmen. Und im öffentlichen Nahverkehr und vor allem in und rund um die Spielstätten und des Olympischen Dorfes wird halt wirklich jede Person gescannt und in dem Verhalten von der KI bewertet. So ist es einfach jetzt.
Ja, und das verwundert vielleicht erstmal, weil eigentlich ja das europäische Recht die sogenannte biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung verbietet. Also es dürfen mithilfe von Überwachungskameras eigentlich keine Menschen live mit Gesichtserkennung identifiziert werden, oder?
Ja, die französische Regierung sagt auch explizit, das machen wir nicht. Es würden halt eben nur Verhaltensweisen und andere auffällige Muster erkannt. Also wie Leute gehen und nicht Gesichter und dann abgeglichen mit einer Datenbank, ob da jemand ist, der gesucht wird. Und wirklich nur diese Verhaltensweisen werden dann der Polizei gemeldet. Die Technik aber, die könnte das. Ja, also die könnte Gesichtserkennung, sie wird aber nicht eingesetzt. An dieser Argumentation gibt es allerdings auch große Kritik. Pia Sombetzky, Policy and Advocacy Managerin bei der NGO Algorithm Watch Deutschland, sagt dazu,
dass eben allein schon die Registrierung sozusagen, dass da jemand ist mit einem Körper in einem Raum, der sich abhebt von dem Hintergrund, ja eigentlich schon technologisch sozusagen eben voraussetzt, dass man diese Person erkennen kann. Und für uns ist auch die Frage eben da, was kommt noch in Zukunft?
Ja, und ich habe auch mit Patrick Breyer gesprochen. Er war bis zur letzten Europawahl Mitglied des EU-Parlaments für die Piraten und er hat sich noch gegen das Gesetz stark gemacht, bevor es ratifiziert wurde.
Frankreich wird leider europaweit zum Vorreiter für eine Form der Massenüberwachung in der Öffentlichkeit, die eigentlich nur aus China bekannt ist, nämlich unauffällige Verhaltensweisen automatisiert zu erkennen und der Polizei zu melden. Das ist ja eine Technologie, die den Bürgern sozusagen signalisiert, bleibt bloß unauffällig. Wer auffällt, riskiert, gemeldet und kontrolliert zu werden.
Ja, also die beiden, die zeichnen ja jetzt quasi zwei Wege von Konsequenzen nach. Und ich würde mir gerne mal nochmal den Punkt von Pia Sombetski rauspicken, die ja die Vermutung äußert, dass Überwachung im Prinzip in Zukunft noch mehr zunehmen wird. Ist diese Sichtweise denn berechtigt?
Ja, ich würde einschätzen, sie ist absolut berechtigt. Wir haben bei jedem Großevent eine Zunahme an technischer Überwachung gesehen und nie einen Rückgang. Jeder Mensch, der sich in den nächsten Wochen in Paris aufhält, der sorgt auch, ohne es zu wollen, dafür, dass die Systeme noch mächtiger werden. Andere würden sagen, sie werden vielleicht noch besser. Denn die Unternehmen, denen ist per Gesetz erlaubt, dass sie diese Daten, die sie halt sammeln, ein Jahr lang speichern und damit ihre KIs weiter trainieren dürfen.
Mhm. Ich finde, das klingt nach so einer Entwicklung, die ist schon ab und zu Thema, auch bei uns bei Breitband. Und dieser Entwicklung hat die Ökonomin Shoshana Zuboff mal den Namen Surveillance Capitalism gegeben, also Überwachungskapitalismus. Und sie unterstellt ja da, dass häufig nur ein Grund für die Überwachung gesucht wird und dann quasi die Überwachung selbst zu weiterer Überwachung führt, weil es sich eben um ein schönes, ein gutes Geschäftsmodell handelt. Und jetzt ist das zwar noch sehr früh, hier irgendwie Aussagen zu machen über die Olympischen Spiele. Aber würdest du sagen, die wären halt so ein typischer Fall, der zur Normalisierung von Überwachungstechnologien führt?
Ja, also ehrlich gesagt ist das ein richtiges Gefühl von dir und es gibt da tatsächlich schon fundierte wissenschaftliche Artikel, die das auch sich anschauen bei den letzten Spielen. Ja? Also sei es bei Rio oder sei es in Beijing, da hatten Winterspiele und auch Sommerspiele, wir hatten es in Tokio und da wurde das immer mehr und sehr viel eingesetzt. Und man kann es wirklich sagen, die Spiele sind ein Katalysator für Überwachungskapitalismus, immer für Überwachungstechnologie. Und für die französischen Firmen, die dort eingesetzt werden, also die diese ganzen Techniken aufbauen, ist das auch ein krasser wirtschaftlicher Vorteil, weil sie halt jetzt sozusagen ein Riesenexperiment mit Millionen von Menschen haben und damit ihre KI weiter trainieren können und die vielleicht beim nächsten Event dann auch einem Land anbietet, das vielleicht eben diese Firmen nicht selbst im eigenen Land hat. Ja, also das ist auch eine Subventionierung, wenn man so will, anhand von Menschenmassen. Ja, und das Gesetz schreibt natürlich vor, dass diese gesammelten Videodaten auch gelöscht werden, dann nach einem Jahr, das also kompatibel ist mit europäischem Recht. Aber sie sind für immer Teil der KI. Alles, was dort passiert, bleibt in diesen Daten, bleibt in der Software drin.
Also was da rausklingt, ist natürlich, wir haben es hier mit einem Slippery Slope zu tun und hier ist eine Entwicklung in Gang, die man nicht mehr aufhalten kann. Und ich fühle diese Entwicklung auch und trotzdem würde ich nochmal versuchen, einen kleinen Perspektivwechsel vorzunehmen. Wir haben es ja wirklich in Frankreich jetzt mit einer angespannten Sicherheitslage zu tun. Und wenn ich an Frankreich und Sicherheit denke, dann denke ich irgendwie auch an Charlie Hebdo, ich denke ans Bataclan, ich denke an Nizza. Also es hat schreckliche Terrorattentate gegeben. Und dazu kommt dann auch noch die gefährliche geopolitische Lage, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir haben den Krieg in Nahost und es gibt ja auch tatsächlich Drohungen gegen israelische Sportlerinnen und Sportler. Also was ich damit sagen möchte, es gibt sehr viele Gründe für ein sehr dichtes Netz an Sicherheitsmaßnahmen. Können da KI-Anwendungen wirklich nicht helfen?
Ja, also ich meine, vielleicht um auf diese Fälle kurz einzugehen, auch da gab es schon viele Sicherheitsmaßnahmen. Da gab es schon öffentliche Kameraüberwachung. Die hat das nicht verhindert. Die hat vielleicht bei der Aufklärung später ein wenig geholfen, ja, oder bei der Rekonstruktion. Und es gibt ja auch viele Experimente mit solchen KI-Echtzeitsystemen schon. In Frankreich wurden die getestet, auch vorher bei Kulturveranstaltungen, bei Depeche Mode zum Beispiel, großen Konzerten. Und es gibt sehr viele Meldungen, aber das sind sehr viele False Positives, also Meldungen, die am Ende gar keinen Grund zur Besorgnis lieferten. Also es ist so eine Überladung an Daten, hat die Polizei auch wirklich in Frankreich gesagt. Und es gibt bisher eigentlich keinen dokumentierten Fall, wo eine KI-Überwachung eine Tat wirklich verhindert hat. Ja? Also meiner Meinung nach ist das einfach kein gutes Beispiel, weil diese Technik wird eingesetzt, aber mir macht das eher so ein bisschen Angst, dass einfach eingesetzt wird, was wir an Technik haben und dass es eher noch mehr wird, aber dass es nicht im Nutzenverhältnis steht.
Okay, also du sagst, die Olympischen Spiele, die werden zu einem Sicherheitsalbtraum. Ich kann das Dilemma durchaus verstehen, dass man da diese Verführung, eine Technologie zur Hand zu haben, die einem helfen könnte bei diesem großen Sicherheitsproblem, was da auf einen zukommt. Vielleicht, Carina, mal so das Zünglein an der Waage. Als auch KI-Expertin bei uns im Deutschlandradio und im Deutschlandfunk Kultur, Wägst du noch ab zwischen den Möglichkeiten, die die KI hat und der Überwachung, die sie eben auch leisten kann? Oder ist für dich diese Frage beantwortet?
Also ich fürchte, ich muss mich da auf Jochens Seite stellen, denn er hat viele gute Argumente schon gebracht. Also der Punkt ist natürlich, KI kann sich irren und sie liegt leider immer noch viel zu oft falsch. Es ist schon beeindruckend. Ich habe vor kurzem mal so Videos gesehen, beziehungsweise so eine KI mir angeschaut, wo die im Schwimmbad zum Beispiel Menschen überwachen und dann sehen können, wenn da ungewöhnliche Verhaltensweisen sind und dann sozusagen, dann wird der Bademeister alarmiert und die können da reingehen. Es klingt alles immer ganz fantastisch und toll, aber natürlich muss man sich auch überlegen, was bedeutet das denn eigentlich für den Rest des Sicherheitsapparats? Also verlässt man sich auf die Technologie blind und ist dann vielleicht unaufmerksamer? Ist man dann eben nicht mehr so präsent? Ist man dann eben nicht mehr ganz so engagiert, wenn es darum geht, die Menschen sicher für die Sicherheit der Menschen zu sorgen? Und das ist eine Gefahr, dass wir uns auf so eine Technologie verlassen und blind verlassen und dann damit immer wieder scheitern. Deswegen, das ist der eine Punkt und der andere Punkt noch schnell hinterhergeschoben. Wenn wir es einmal eingeführt haben, wer garantiert, wo es überall eingesetzt werden darf? Und es gibt einfach Länder, wo ich sage, nein, ich möchte nicht, dass die solche mächtige Technologie haben.
Das ist dieses Slippery Slope-Argument. Und na klar, was du ansprichst, wenn man nicht mehr ganz aufmerksam ist bei der Live-Überwachung von Kameras, dann bringt es einen auch nichts, wenn die KI etwas detektiert. Also Massenüberwachung wird wahrscheinlich ein Thema bei Olympia. Aber Jochen, du hast dich auch mit konstruktiven, aus unserer Perspektive, KI-Anwendungen bei Olympia beschäftigt. In welche Richtung geht das da?
Ja, die Technik wird auch bei der Moderation von Social-Media-Kanälen genutzt. Der Deutsche Olympische Sportbund, DOSB, der bietet seinen SportlerInnen einen Filter an, der automatisch Hass und beleidigende Kommentare ausblendet in ihren Kanälen. Die KI wurde von der Schweizer Firma Sportradar und zusammen mit Arwen AI aus Großbritannien entwickelt. Und der Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes, Michael Schirp, hat mir erklärt, dass der Wunsch danach durch den Leidensdruck auch der SportlerInnen entstanden ist.
Aus der Riege der SportlerInnen kam die Betroffenheit und die haben wir Spiele für Spiele, aber es ist eben immer mehr geworden. Es hat diese Fälle gegeben und haben sie als Einzelfälle behandelt. Das hat im letzten halben Jahr ja so massiv zugenommen, wie ja generell die polarisierte gesellschaftliche Debatte im Netz, dass eben auch im Sport immer mehr Einschläge kamen.
Ja, und die Software erkennt halt über Filter bestimmte Wörter, Ausdrücke und blendet die aus, sammelt sie aber in einer Datenbank, alles was geschrieben wurde. Und nach den Olympischen Spielen wird sich dann in kleiner Runde zusammengesetzt mit jeweils den SportlerInnen, die vielleicht besonders viele Kommentare abbekommen haben. Und dann wird das ausgewertet. Und dann werden diese vorsortierten Meldungen, also es wird sortiert in Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung, wird dann entschieden, ob die Kommentare da an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wird. Da haben die Athletinnen also auch selbst Einfluss drauf. Das passiert jetzt nicht automatisch. Und es nutzt aktuell eher noch eine Minderheit der rund 470 deutschen Athletinnen. Aber Michael Schirp glaubt auch, dass das zunimmt, wenn die Aufmerksamkeit des Publikums zunimmt und damit natürlich auch die Kommentare während der Spiele.
Also ich wäre wirklich interessiert daran, was es für eine Auswertung gibt am Ende von dieser Technologie, also wie Sportlerinnen und Sportler dann mit dieser Art von Kommentaren umgehen. Also wenn wir über KI-Systeme bei Olympia sprechen, dann beschäftigt uns natürlich die Frage nach der massenhaften Überwachung, aber es gibt auch neue konstruktive Ansätze, KI-Technologien zu nutzen. Danke dir, Jochen, für diesen Einblick.
Sehr gerne.
Carina, du bist auf eine Meldung gestoßen, in der stand, Tastaturen sind imperialistisch, hast du uns am Anfang der Sendung gesagt. Und ich habe im ersten Moment schon gedacht, ja, leuchtet mir ein. Anderen leuchtet es aber vielleicht nicht so ein, denken sich dann, okay, steile These. Also lass uns doch mal von vorne anfangen. Wo geht deine Recherche los?
Also ich will dir erstmal gerne eine Geschichte erzählen.
There is a famous case of a foreign scholar studying so-called character amnesia, who went to China.
Das ist der Historiker Thomas Mulaney und der erzählt von einem Experiment. Und zwar von dem Forscher Kyle David Anderson, der ist Experte für chinesische Sprache. Und der ist 2011 mit seinen Studierenden losgegangen und hat in China wahllos Menschen angesprochen. Und die sollten ihm Wörter im traditionellen Chinesisch, im Englischen Characters genannt, einfach mal aufschreiben. Und das konnten die nicht. Sondern die haben so irgendwie für ihn schräge Symbole gemalt. Und für Anderson war das ein Zeichen von der sogenannten Character Amnesia.
Spannend. Also Character Amnesia, er spricht von einer Amnesie, also einem Gedächtnisverlust, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Und der führt dazu, dass die Menschen die traditionellen Zeichen nicht mehr schreiben können. Aber die Leute, die sind ja jetzt nicht alle erkrankt. Also was meint er damit, mit dieser Amnesie?
Genau, also es ist keine echte Amnesie, sondern die haben sich einfach daran gewöhnt, anders zu schreiben. Nämlich so, wie sie es auch im Digitalen tun. Und das führt uns wieder zurück zur Tastatur und ihrer Geschichte. Die hat Thomas Mulaney in dem Buch The Chinese Computer, A Global History of the Information Age aufgeschrieben. Und jetzt mal die Frage an euch beiden. Was würdet ihr denn denken, wie sieht so eine Computertastatur aus, wenn man sie in China kauft?
Rechteckig mit Tasten.
Ja, ich habe auch noch keine anderen Bilder gesehen von Tastaturen in China. Aber ich gebe zu, dass ich mir diese Frage x-mal gestellt habe. Ich immer dachte so, ja schon, also in dem Moment, wo man so über Digitalisierung in China oder Taiwan oder so liest oder nachdenkt, sich denkt, diese ganzen, wie tippen die eigentlich? Wie machen die das? So viele Zeichen, so wenige Tasten.
Ja, das erstaunt mich jetzt, weil ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Deswegen hat das Thema mich, glaube ich, auch so reingezogen. Und die Antwort ist, die sehen genauso aus wie bei uns. Also es gibt welche, wo so einfache chinesische Zeichen drauf sind, aber eben auch keine komplexen. Also eigentlich ist es nichts anderes und es sah auch nie anders aus. Und um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir vielleicht nochmal den Unterschied zwischen der lateinischen Sprache und dem Chinesisch klar machen.
In the case of Chinese, the base unit is the character. There is no alphabet. There is no syllabic.
Also im Gegensatz zum Deutschen zum Beispiel, da gibt es eben kein Alphabet, es gibt keine Silben, sondern die Sprache besteht aus diesen Zeichen und das sind mehr als 100.000. Und die kann man natürlich nicht alle auf eine Taste abbilden. Trotzdem wurde das versucht seit den 1940ern. Zum Beispiel hat man sich überlegt, man kann ja so Ähnlichkeiten zwischen den Zeichen finden und dann könnte man vielleicht die Knöpfe sozusagen auf der Tastatur verringern. Aber das wären immer noch mehrere tausend. Das hat also nicht so gut funktioniert, wobei die Bilder beeindruckend sind von diesen riesigen Tastaturen. Mhm. Und deswegen haben Forschende einen Weg gefunden, Chinesisch einfach auf die Querztastatur zu bekommen.
Mhm. Erstmal, es klingt natürlich total beeindruckend. Zur Erklärung, die Querztastatur, das nutzen wir hier auch im deutschen Sprachraum. Ne? Querz, das ist das Wort, das entsteht, wenn man oben die oberste Buchstabenreihe auf der Tastatur von links nach rechts liest oder hintereinander tippt. Und jetzt kommen wir eben zu dieser Frage, wie passen denn da nun diese vielen chinesischen Charakter oder Zeichen auf dieses System?
Was sich durchgesetzt hat, ist, dass man Chinesisch phonetisch betrachtet. Also man hat geschaut, welche Buchstaben aus den lateinischen Sprachen phonetisch zu den Zeichen bzw. zu den Characters passen. Die Romanisierung des Hochchinesisch nennt man Pinyin. Und dann kommt noch was anderes ins Spiel. Also wenn man anfängt, ein Zeichen einzugeben, das klanglich zum Beispiel an das C, also im Englischen C erinnert, bekommst du eine Liste von Wörtern angezeigt, die dazu passen, in einer Art Extrafeld. Also du drückst C und dann kommt Qi. Qi heißt to eat, also essen. Und dann gibt es natürlich noch wahnsinnig viele weitere Wörter, die da aufploppen. Es erinnert so ein bisschen an die Autokorrektur. Und wenn man das jetzt noch mehr eingrenzen will, muss man natürlich noch einen Buchstaben und noch einen Buchstaben dazu fügen, zum Beispiel CH und so weiter und so fort. Ich quäle die Menschen da draußen mal nicht mehr mit meinem sehr stümperhaften Chinesisch, aber ich habe es wirklich versucht. Doch das Schreiben an sich ist auch gar nicht mal so der wichtige Teil, sagt Historiker Mulaney, sondern diese Autokorrektur, von der ich gerade gesprochen habe, die schlägt nämlich längst nicht mehr nur Wörter vor, sondern schon ganze Sätze. Und diese Infos für die Sätze, die stammen eben nicht nur aus Wörterbüchern, sondern aus Datenbanken. Und die sind gefüttert mit persönlichen Daten von den Nutzenden, aber auch mit Überzeugungen von der chinesischen Regierung.
Also ich bin total erschlagen von diesen Informationen, aber eher so von aus Faszination einerseits, wie dieses System funktioniert. Ich finde es so smart und gleichzeitig natürlich tragisch. Also wie du schon sagst, Romanisierung des Chinesischen, da schwingt das Problem, finde ich, ja schon mit. Und auf der anderen Seite denke ich mir, China ist doch ein Innovationstreiber mittlerweile. Also wie kann es dazu kommen, dass man da nicht im Laufe der Zeit auch ein eigenes System erarbeitet hat? Also ist das irgendwie so tief in der Technologie verankert? So viele Leute nutzen das schon, dass es einfach zu umständlich, zu aufwendig ist, ein einmal etabliertes System zu verändern?
kurz gesagt ja, weil ich habe die Frage natürlich auch dem Historiker Thomas Mullaney gestellt. Und er sagt, dass eben vor allem die USA im Bereich Technologie allen anderen ihre Sprache aufgedrückt haben. Also so eine Art Universalismus geschaffen haben. Und da passen zwar nicht alle Sprachen drauf, aber das ist dann erstmal egal. Und Mullaney spricht hier sogar von unverhülltem Rassismus. Aber er geht noch mal weiter. Er sagt, also das Problem ist schwer zu lösen. Trotzdem müssen wir es benennen. Und er nennt das amerikanischer digitaler Imperialismus und Kolonialismus.
Ich auf die Gefahr hin, dass das jetzt hier so ein kleines bisschen akademisch wird. Aber vielleicht muss man irgendwie so einen Begriff für Imperialismus noch mal finden. Das bedeutet ja im ursprünglichen Sinne das Streben von Staaten, ihre Macht weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus auszudehnen. Klingt fast ein bisschen clean für das Furchtbare, was da passiert ist. Aber nochmal dazu, Kolonialismus, das Unterwerfen von anderen Staaten und Ländern. Wie passt denn diese Definition jetzt zusammen mit dem Digitalen und der Frage der Tastatur?
Also eben, du sagst, am Beispiel der Tastatur kann man sagen, das Ausdehnen der Macht war, als die USA begonnen haben, die ersten individuellen Computer in den 90ern und 2000ern nach China zu verkaufen. Und das Unterwerfen ist, dass China in dem Moment oder bis jetzt noch nicht eine Lösung mitgeboten hat, eine Tastatur, die eben auch für Menschen in China funktioniert. Wir haben aber noch ein Merkmal so ein bisschen ausgeklammert und das ist die Ausbeutung. Wenn wir über digitalen Kolonialismus reden, müssen wir das aber auch mal thematisieren. Und zwar das Stichwort Clickworker. Ich würde es heute lieber Dataworker nennen, weil deren Arbeit ja doch komplexer ist, als wir dachten. Für alle nochmal, es geht um das Training von KI. Die trainieren ja Daten für die KI und trainieren die KI. Und sie machen auch Content-Moderation. Da sind wir fast wieder bei Olympia. Und das wird natürlich gern in Länder ausgelagert wie die Philippinen, Nigeria oder Kenia. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, und zwar, dass natürlich auch Rohstoffe beschafft werden müssen. Denn was in den Computern verbaut ist oder auch in der Tastatur verbaut ist, das sind keine mineralischen Rohstoffe, die wachsen also nicht einfach nach, sondern man muss immer neue Abbaugebiete suchen. Und das bedeutet natürlich, dass man dort, wo man abbaut, wahnsinnig viel kaputt macht.
Ja, jetzt hast du schon so viele Formen der Ausbeutung auch durch das Digitale und im Digitalen benannt. Auch das Beispiel der Tastatur im Chinesischen. Und natürlich gibt es noch so unzählige weitere Beispiele, wo wir heute beobachten können, wo diese Art des digitalen Kolonialismus stattfindet von indigenen Bevölkerungen, die sich nicht repräsentiert fühlen, auch weil man eben ihre Art der Kommunikation oft mündlich weitergegeben nicht gut abgebildet hat im Digitalen. Und immer wenn wir so über dieses Thema sprechen, frage ich mich so, was kann man da eigentlich noch reparieren? Und dabei ist, glaube ich, fängt da irgendwie auch das Problem schon an. Man kann ja irgendwie nichts ungeschehen machen. Also hast du Gedanken darüber eingesammelt, was ein guter Umgang wäre, um so kolonialistische Strukturen zumindest nicht noch zu vertiefen?
Ich habe mit Sven Hilbig gesprochen, der beschäftigt sich mit dem Thema, arbeitet eigentlich bei Brot für die Welt als Referent für Handelspolitik und Digitalisierung. Er schreibt aber auch gerade an einem Buch mit zu dem Thema und er hat bei Lösungsansätzen, sage ich mal, eher verhalten reagiert.
Ich würde bescheiden anfangen. Ich würde zunächst mal sagen, man muss sich überhaupt zunächst mal bewusst werden, dass es überhaupt sowas gibt wie einen digitalen Kolonialismus. Ich glaube, das wäre der allererste Schritt.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin das Paradebeispiel dafür. Du meintest am Anfang schon, du hast dich das immer gefragt. Ich habe mich das nicht gefragt. Also ihr seht schon, ich habe ganz schön viel gelernt in der Recherche. Und das Thema ist eben doch nicht bei allen in den Köpfen. Und wir haben ja alle mehrere Geräte, aber wir machen uns da gar keinen Kopf drum, wie viel Ausbeutung es bedeutet, dass wir diese Geräte haben, dass wir die überhaupt irgendwie besitzen können. Und auch die Politik macht sich noch nicht so viele Gedanken über das Thema. Sven Hilbig von Brot für die Welt erlebt quasi immer wieder, dass er so alleine auf dem Flur steht und irgendwie keiner mit ihm kommt. Das fand ich sehr spannend. Und er sagt, für die Länder selbst ist noch was anderes ganz wichtig.
Der Gegenbegriff zum digitalen Kolonialismus ist digitale Souveränität. Und digitale Souveränität heißt, dass wir darüber entscheiden, welche Technik wir benutzen, dass wir darüber entscheiden, welche Daten wir zur Verfügung stellen und welche Daten wir nicht zur Verfügung stellen, dass wir darüber entscheiden, welche Software wir benutzen und auch, dass wir darüber entscheiden, welche kulturellen Normen und Werte die der Entwicklung der Software oder auch des Geräts tatsächlich zugrunde liegen, dass wir darüber frei entscheiden können.
Also was die Menschen eigentlich brauchen, ist eine eigenbestimmte Digitalisierung und keine fremdbestimmte. Und das ist ein Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Nach meiner Recherche, glaube ich, ist es auch fast die wichtigste Erkenntnis. Denn Tastaturen sind definitiv imperialistisch. Also die Frage kann ich jetzt sozusagen mit Ja beantworten. Aber ich glaube, sie sind eben nur ein Sinnbild für ein riesiges Problem, mit dem wir uns einfach nicht beschäftigen.
Oder noch relativ wenig. Wobei ich auch weiß, als wir das letzte Mal über digitalen Kolonialismus gesprochen haben, Jochen, warst du auch in der Sendung mit dabei?
Das kann gut sein, ja. ja, also ich finde das, also ich gehe bei fast allen Dingen total auch mit. Ja, ich finde das ein ganz wichtiges Thema, da sich auch darüber bewusst zu werden, wie sehr wir aus der westlichen Welt unsere Technologie dem globalen Süden oder Ländern, die vielleicht jetzt noch mehr in der Entwicklung sind, überstülpen. Ich bin so ein bisschen skeptisch bei China immer, weil die haben sich in den 90ern halt total geöffnet, vorher abgeschottet, dann geöffnet und haben sich auch gefreut, dass diese ganze Technik reinkam, um dann technologisch aufzuholen. Ja, und die haben quasi ihre Arbeitskräfte verscheuert, billig an uns, damit sie halt das reinholen. Und ich finde, ey, jetzt gerade ist es wahrscheinlich die Führung in China gar nicht so unglücklich, dass sie nicht ein Keyboard entwickelt haben, das funktioniert, weil sie halt über diese Technik zensieren können. Ja, so großartig für die. Da bin ich so ein bisschen skeptisch immer bei autokratischen Ländern, denn digitale Souveränität funktioniert in Autokratien meistens überhaupt nicht. Und dann, ich glaube, der zweite Punkt ist so ein bisschen, wo ich auch skeptisch bin, wenn man es alles auf die USA schiebt, weil das Layout, das wir auf der Tastatur haben, ist ja auch schon älter, kommt von Schreibmaschinen und da war es technisch, damit die sich nicht in die Quere kommen, die Anschläge. So, also es ist nicht nur das. Klar hätten sie was anderes entwickeln können, aber es ist noch älter irgendwie, warum wir wie arbeiten. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Ich weiß auch gar nicht, weißt du, was sie in China gemacht haben, was für Schreibmaschinen sie hatten? Also
da hat Thomas Mulaney auch ein Buch zugeschrieben.
Was total okay, ja.
Aber was
das noch, kommst du wieder.
Ja, und was ich auch ergänzen wollte so ein bisschen, ist trotzdem zu sagen, ich habe jetzt viel über die Tastatur gesprochen, aber es sind natürlich auch Bildschirme, es sind Software, es ist Programmieren, es ist Drucker. Wir machen uns da überhaupt gar keine Platte drum, aber das war ja alles für die nicht benutzbar. Und die Ironie ist so ein bisschen, die haben es dann alles gehackt, haben aber versucht sozusagen diese Grundsubstanz der Technologie zu erhalten, nur um sie nutzbar zu machen, gehackt. Und wir profitieren davon heute, weil auf der ganzen Welt sozusagen Tastaturen nutzbar sind, weil sich eben Leute wirklich krass Gedanken darüber gemacht haben, die gezwungen waren, sich Gedanken darüber zu machen.
Und ich glaube, das ist so ein ganz interessanter Punkt, vor allen Dingen, wenn man über diese Frage digitale Souveränität spricht. Das ist ja so ein aufgeladener Begriff. Also wer wird souverän von was und welche Rolle spielen wir dann immer dabei? Und ich glaube, in diesem Punkt ist es ja wirklich nicht diese digitale Souveränität für Deutschland, die ja eher so ein nationalistisches Gefühl wieder befördert, sondern digitale Souveränität der Staaten, die es jetzt zum Teil am wenigsten sind. Und ich glaube, da ist irgendwie so der erste Schritt, so zurücklehnen und mal gucken, was kommt und wie die so diese Technologien hacken. Und die müssen ja Möglichkeiten haben, sich überhaupt zu entwickeln. Und bisher sehe ich eher so im Westen die Entwicklung der Monopolisierung und nicht die digitale Souveränität, die Sven Hilbig wahrscheinlich meint. Warum unsere Computertastatur imperialistisch ist, Carina, das hast du für uns recherchiert. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Das war keine gute Woche für George Kurz, dem CEO von CrowdStrike. Das IT-Sicherheitsunternehmen kannten bis letzten Freitag wahrscheinlich wenige, die nicht in dem Bereich arbeiten. Nun musste George Kurz vor dem Heimatschutzausschuss des US-Repräsentantenhauses aussagen und erklären, wie es denn zu dem kam, was manche die größte IT-Panne der Geschichte genannt haben. Jetzt bin ich persönlich nicht betroffen gewesen, aber ich habe über meine Social-Media-Kontakte mitbekommen, wie Leute zum Beispiel Stories gepostet haben vom Flughafen. Und dann hieß es eben, ja, es gibt hier gerade ein IT-Problem. Und das würde mich auch interessieren hier in der Runde im Breitband-Team. Wie habt ihr das wahrgenommen? Über die Berichterstattung oder seid ihr auch in irgendeiner Form mit dem CrowdStrike-Fehler in Berührung gekommen?
Ich habe das über Häme mitbekommen. Also ich habe ganz viele Memes reingespült bekommen von so Leuten, die cool durch den Flur laufen mit so einem, weißt du, mit so Windstößen und wo dann steht irgendwie Apple-User jetzt gerade oder so. Also eher so diese Häme darüber, dass das überhaupt passieren konnte.
Apple-User, die ja nicht betroffen gewesen sind. Jochen, wie ist es bei dir gewesen?
Also ich habe es erst normal über die Medien mitbekommen, soziale Medien vermutlich auch, aber dann am Ende hat tatsächlich auch eine Verwandte an einem Flughafen festgesessen in Irland. Da war das dann auch so ein bisschen reeller auf jeden Fall, ja.
Ja, also wir haben es gemerkt, ne? Menschen konnten nicht in ihre Flugzeuge steigen. Operationen in Krankenhäusern mussten abgesagt werden, Nachrichtensender konnten nicht mehr senden. Was genau ist da passiert und leben wir mit einem Risiko, das wir eigentlich vermeiden könnten? Das sind Fragen, die uns Dennis Kenji Kipke beantworten kann. Er ist Rechtswissenschaftler und Professor für IT-Sicherheit und jetzt bei uns in der Leitung. Hallo Herr Kipke, willkommen in der Runde.
Hallo, ich grüße Sie.
Was ist das denn überhaupt für eine Software von CrowdStrike und was ist da genau passiert am Freitag? Kann man das irgendwie in einfache Worte fassen?
Ja, also das ist eigentlich eine Software, die sich ein System zur Angriffserkennung nennt und das konkrete Produkt war CrowdStrike Falcon und die läuft halt auf sehr, sehr vielen Systemen, insbesondere auf Microsoft-Systemen und wie es für eine solche Software zur Cybersicherheit üblich ist, muss die natürlich geupdatet werden und ein Update war fehlerhaft, das wurde automatisch eben eingespielt, also ausgerollt und das hat eben dazu geführt, aufgrund der umfassenden Rechte, die diese Sicherheitssoftware auf diesem Microsoft-Betriebssystem hatte, dass eben dadurch die Systeme abgestürzt sind und sich in so einem Bootmodus befunden haben, aus dem sie nicht mehr rausgekommen sind von selbst.
Ja, und das hat dann quasi zu so einer Art Kettenreaktion geführt und unzählige Computer von Microsoft waren betroffen. Warum ist die Software wie die von CrowdStrike dann überhaupt so interessant für große Unternehmen wie Microsoft?
Also das ist erstmal natürlich eine Frage, dass Unternehmen, gerade auch große Konzerne, Cybersicherheit umsetzen müssen. Da gibt es bestimmte Compliance-Anforderungen und dazu gehört eben, dass man solche Systeme zur Angriffserkennung auch implementiert. Andererseits ist es so, dass hier bei diesem Vorfall zwei Besonderheiten aufeinander getroffen sind. Das heißt, wir hatten einerseits eine Software von CrowdStrike, die von vielen Unternehmen verwendet wurde und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass diese Software sehr oft mit Microsoft-Produkten verwendet wird, sei es Microsoft-Betriebssysteme, Microsoft Cloud und diese Zentralisierung, also Monopolisierung kann man eigentlich schon fast sagen, von zwei Komponenten, die nicht mehr richtig miteinander zusammengespielt haben, hat letzten Endes dazu geführt, dass wir diesen globalen IT-Super-GAU bekommen haben.
Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, wie kann das eigentlich sein? Also Sie haben das jetzt gerade angedeutet, am Ende kann es passieren, bei so einer zentralisierten Software wie der von CrowdStrike, dass ein menschlicher Fehler zu Massenausfällen führt. Und noch eine andere Komponente kommt ja auch dazu. Das ist ja auch eine interessante Situation, ein interessanter Umstand für Kriminelle, die, wenn sie die Software einmal angreifen, dann sehr gute Auswirkungen haben. Warum entscheiden sich Unternehmen trotzdem für derart zentralisierte Produkte wie Falcon von CrowdStrike?
Also das ist eine sehr gute Frage. In erster Linie geht es darum, dass natürlich Outsourcing das große Thema ist. Wir beziehen alle möglichen Dinge aus der Cloud und das führt natürlich auch dazu, dass man erstmal weniger Ressourcen einsetzen muss. Andererseits ist das mittelfristig und langfristig gesehen natürlich ein großes Risiko, weil man auch als Unternehmen weniger eigene IT-Ressourcen vor Ort bereithält. Und das ist ja ein Hauptproblem eben des Outsourcing, dass wir dann teilweise eben mit schlechter und unsicherer Software konfrontiert werden. Und das war ja ganz eindeutig der Fall. Und wenn das Ganze dann eben global ausgerollt wird, kann das auch zu einem Super-GAU, wie wir ihn erlebt haben, führen.
Und ist ein Problem nicht auch, dass es nicht genügend Konkurrenz gibt für Sicherheitsunternehmen wie von CrowdStrike, wie CrowdStrike selber?
Ja, also es gibt natürlich weitere Sicherheitsunternehmen in dem Bereich, aber CrowdStrike ist in den letzten Jahren einfach extrem populär gewesen und die genossen bis vor eben einer Woche auch einen sehr, sehr guten Ruf an der Stelle und das führt natürlich auch dazu, dass sich Menschen darauf verlassen, Unternehmen darauf verlassen, aber sicherlich ist es so, dass man sich überlegen muss und das ist nicht nur ein Fall von CrowdStrike, sondern betrifft natürlich auch Microsoft und die Betriebssysteme, dass man sehen muss, dass man solche Kartelle und Monopole aufbricht und das versucht die Europäische Kommission ja schon seit längerem, um eben zu vermeiden, dass es zukünftig auch zu weiteren Vorfällen kommt, die da ganz ähnlich gelagert sind.
Ja, und die kann ja dann zum Teil wieder zum Teil des Problems werden. Zumindest wird das jetzt gerade scheinbar von CrowdStrike und Microsoft so dargestellt. Die zeigen nämlich gerade mit dem Finger auf die EU und sagen, deren Regulierung, die habe Mitschuld an dem Desaster. Und sie sagen das so, 2009, da hat die EU Microsoft eben aus kartellrechtlichen Gründen dazu gezwungen, die Sicherheitssoftware so tief ins System zu lassen, wie es sonst nur Microsoft selber könnte. Also wenn man das mit einfacheren Worten sagt, CrowdStrike hatte eine Schnittstelle zu sehr sensiblen Bereichen im System von Windows. Und nun wird eben argumentiert, Windows sei selbst überhaupt erst deswegen anfällig geworden, wegen dieser Regulierung. Finden Sie, dass sich das Unternehmen da rausredet oder haben die einen Punkt?
Also das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr kluger politischer Trick von Microsoft an der Stelle, weil ich habe mir nämlich eben jene Vereinbarung aus dem Jahre 2009 angeschaut und Microsoft argumentiert ja in erster Linie, dass man gar keine andere Wahl an der Stelle hat und quasi gezwungen wurde, das so zu machen. Aber wenn man mal einen Blick da reinwirft, dann sieht man aus dem Jahr 2009 auch die entsprechende Presseberichterstattung von Microsoft selbst, dass diese Einigung sogar begrüßt haben. Und wenn man weiter reinschaut, stellt man fest, es geht im Kern eigentlich gar nicht um Cybersicherheit an der Stelle. Dieser Grund für diese Vereinbarung ist letzten Endes gewesen, dass Microsoft ein Monopol hatte mit Webbrowsern und dass die Europäische Kommission gesagt hat, du musst eben mehr, also auch im Sinne der wettbewerbsrechtlichen Verantwortung, mehr offene Schnittstellen schaffen, auch damit andere Unternehmen mit deiner Software arbeiten können. Und das bedeutet eben, dass solche offenen Schnittstellen technisch zu verbauen sind, dass das zu dokumentieren ist und dass Microsoft da eben auch unterstützen musste. Und was Microsoft jetzt einfach tut, ist, sie vermischen zwei Sachverhalte, die erstmal relativ wenig miteinander zu tun haben.
Ich würde gerne nochmal auf diese ganz generelle Ebene kommen, nämlich dieses Problem, dass wir sehr monopolisierte Märkte haben und nur wenige Unternehmen quasi miteinander kooperieren. Wird sich in der Industrie jetzt durch diesen Zwischenfall etwas ändern oder ist diese aktuelle Situation einfach alternativlos und wir müssen zum Beispiel hoffen, dass CrowdStrike und Co. sorgfältiger mit ihren Updates umgehen in Zukunft?
Also das natürlich auf jeden Fall. Also CrowdStrike ist natürlich Hauptverantwortlicher bei der ganzen Geschichte und da gibt es auch beispielsweise europäische Regelungen, den sogenannten Cyber Resilience Act, der solche Unternehmen auch verpflichtet, zukünftig nur sichere Updates, das nennt man Security by Design, auszurollen, damit sowas nicht mehr geschieht. Aber generell unabhängig davon müssen wir uns umstellen und zu sagen, wir lagern einfach bedenkenlos alles in die Cloud aus und nur weil es eben ein Unternehmen wie Microsoft ist, das schon seit Jahren gemacht hat, machen wir es auch in Zukunft so, das kann eben kein Weg sein. Also wir müssen die Situation hinterfragen, die sich uns technisch momentan, aber natürlich auch wettbewerbsrechtlich stellt. Und ich glaube, das, was wir letzte Woche gesehen haben, ist der beste Anlass dazu, um ein solches Hinterfragen jetzt auch mal irgendwann zu beginnen.
Was meinen Sie mit umstellen? Also was müsste man denn umstellen?
Ja, also das beste Beispiel unter dem Gesichtspunkt ist eigentlich die IT-Infrastruktur der Bundesregierung. Die aktuelle Bundesregierung hat sich eben einen Plan gesetzt, dass man so eine sogenannte Multi-Cloud-Strategy zum Beispiel fahren will. Das heißt, dass man auch unabhängiger von einzelnen Anbietern ist. Also wenn ein Anbieter mal nicht verfügbar sein sollte, dass nicht auf einmal alle Dienste ausfallen. Das heißt, technische Redundanz zu schaffen. Und das macht man gerade tatsächlich nicht, obwohl man sich das politisch auf die Agenda geschrieben hat, indem da eben auch wieder auf einen einzelnen Cloud-Anbieter, der auch wieder Microsoft-basiert ist, gesetzt wird. Und wünschenswert wäre es einfach zu sagen, wir setzen Multicloud um, nicht nur im Bund oder in den Ländern, sondern eben auch bei Privatunternehmen. Aber bis es soweit ist, glaube ich, muss die Erkenntnis noch einfach viel länger reifen. Und bei vielen Unternehmen ist es jetzt auch so, die haben gerade erstmal die Schäden beseitigt, die jetzt seit letzter Woche eingetreten sind. Und erst jetzt realisiert man so langsam die weiteren Dimensionen. Also auch Schadensersatzansprüche beispielsweise gegen CrowdStrike werden ja zurzeit auch von kritischen Infrastrukturbetreibern diskutiert.
Ja, mal Blick in die Runde. Ihr macht auch Technologieberichterstattung seit vielen Jahren, Carina Schröder und Jochen Dreier. Hat man sich da jetzt politisch was auf die Fahne geschrieben und verfolgt das weiter? Und vielleicht schaffen wir das auch irgendwann oder verlieren wir uns jetzt irgendwie im Klein-Klein? Was hat CrowdStrike falsch gemacht?
Wenn ich mir das anschaue und wenn ich mir das auch gerade anhöre, dann denke ich mal, also Microsoft ist in vielen Bereichen too big to fail geworden. Ja, also in das Begriff, damit meine ich nicht, wir müssen das jetzt irgendwie retten, wenn die in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Aber was wir bei großen Banken zum Beispiel auch machen, ist, dass wir halt sowas wie Stresstests machen. Ja, und wir machen viel zu wenig Stresstests, weil das ist jetzt passiert. Und das ist ja wirklich eigentlich ein Ding gewesen, da war nur ein Update falsch und das hat so ein großes Problem ausgelöst. Und das ist etwas, was man auch mal simulieren müsste eigentlich. Was passiert, wenn man das macht? Und ich glaube, wir müssen die viel mehr in die Verantwortung ziehen, uns zu zeigen, seid ihr resilient. Ne? Also weil das ist kritische Infrastruktur im Endeffekt, damit wird kritische Infrastruktur betrieben. Und ich glaube, da wurde viel, viel, viel liegen gelassen und wirklich halt mehr vertraut als gewusst.
Ja. Also ich glaube, das ist eine super unbeliebte Meinung, wenn ich das sage, aber ich bin froh, dass das passiert ist. Und zwar, weil es uns natürlich irgendwie auch zeigt, wie abhängig wir da sind und wie abhängig Unternehmen sind. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, die Konsequenz ist halt fast schon wieder verpufft. Also wir sind jetzt eine Woche später und wir reden darüber zum Glück. Und ich habe jetzt durch dieses Interview auch wahnsinnig viel mitgenommen, glaube aber trotzdem, wer redet da draußen davon? Und das fehlt mir so ein bisschen, dass man nicht erst, sage ich mal, dass man eine kurze Hypewelle hat, da passiert was, dann reden alle drüber und dann verpufft alles wieder, sondern dass wir kontinuierlich darüber nachdenken und eben nicht immer nur sagen, Monopole müssen weg, sondern auch mal was dagegen tun.
Ja, wird es passieren oder verpufft die Debatte sofort, Herr Kipke?
Also was wir momentan wirklich sehen, ist, dass die Debatte bedauerlicherweise verpufft. Und ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Aspekte, die wir gerade auch gehört haben. Das heißt, man muss dieses Thema auch jenseits jetzt von abstrakter Cybersecurity in die Köpfe der Leute reinbringen, dass eben Software-Monopole, egal ob es CrowdStrike ist oder ob es Microsoft ist, eben schädlich sind an der Stelle. Und das ist eben nicht nur eine Cybersecurity-Frage, es kann auch eine Datenschutzfrage sein. Es ist letzten Endes auch eine Frage von Innovation und Technologiesouveränität, über die wir letzten Endes sprechen. Und das sind keine Fragestellungen, die man jetzt innerhalb von einer Woche oder einigen wenigen Tagen beantworten kann. Aber wir müssen zumindest sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Politik jetzt die Weichen mal stellen, dass wir sagen, wie gehen wir mit solchen Vorfällen um, damit das in Zukunft nicht wieder passiert. Weil so wie die IT aufgebaut ist, und wir erleben ja zurzeit, es ist einfach ein weiter so, kann so ein Vorfall sich jederzeit wieder ereignen mit diesem System von Microsoft und CrowdStrike.
Ja, nicht sehr beruhigend. Dennis Kenji Kipke, IT-Sicherheits- und Rechtsexperte, hat uns erklärt, wie es zur IT-Panne von CrowdStrike und Microsoft kommen konnte. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gern.
Damit sind wir am Ende dieser Folge von Breitband. Vielen Dank auch an euch beide, Carina Schröder und Jochen Dreyer.
Sehr gern.
Meine Kollegen hier aus dem Breitband-Team. Dank geht auch raus an Hagen Taschüren. In seiner Hand lag die Redaktion dieser Folge. Und Dank auch an Philipp Adelmann für die Technik. Ich bin Jenny Gensmer und damit schließen wir diese Runde für heute. Macht's gut. Tschüss.